Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Ja!
Moin! Es ist Dienstag, der 30. April 2019, etwa ein Stündchen nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel des FC St. Pauli bei der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden am kommenden Freitagabend. Und heute Abend spreche ich mit Clemens. Hallo Clemens.
Hallo, moin moin aus Dresden.
Moin moin, ein Gruß die Elbe hoch.
Ja.
Clemens, du warst auch in der Hinrunde schon vor dem Spiel zu Gast. Magst du dich trotzdem noch einmal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du so und warum eigentlich Dynamo Dresden?
Ja, na klar, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Hallo, Clemens mein Name. 29, auch in Dresden wohnhaft. Wenn man hier in der Region aufwächst, dann bleibt man irgendwie an Dynamo hängen. Bei mir war es klassisch über meinen Vater, der zu DDR-Zeiten schon regelmäßig zu den Spielen gegangen ist, auch noch Europapokal gesehen hat. Ich als Wendekind kann mit Europapokal hier wenig anfangen. habe es dann trotzdem mit ihm dann ins Stadion geschafft und bin jetzt seit, glaube dann mit 14 war es dann komplett um mich geschehen. Also so seit 15 Jahren, dass ich dann auch regelmäßig im Stadion bin und nach dem Abi dann auch relativ schnell auch in den Verein dann als Mitglied eingetreten bin, weil es mich dann immer schon auch ein bisschen mehr noch interessiert hat, jetzt nicht nur die Spiele im Stadion, sondern auch mal, was geht da so bei so einer Mitgliederversammlung oder was bewegt den Verein noch so im Hintergrund, was man jetzt vielleicht im Tagesgeschäft Sport jetzt vielleicht gar nicht so mitbekommt und bin dann hängen geblieben, haben so eine kleine Twitter-Community in den letzten Jahren, kann sagen, gegründet, ist vielleicht ein bisschen ein zu hohes Wort, aber man hat sich
so ergeben. Zeit,
man hat sich gefunden, hat sich ergeben und ja. Man hat sich dann irgendwann getroffen und jetzt sind wir da schon eine recht große und coole Runde, die sich da regelmäßig trifft, auch Auswärtsfahrten organisiert und auch abseits des Fußballs auch kulturelle Veranstaltungen wahrnimmt und so hat der Fußball auch noch auch fürs Leben was gebracht, sage ich mal so.
Ja, genau. Auf Twitter bist du unterwegs als CB1502.
Richtig, genau.
Findet man dich sonst noch irgendwo? Hast du einen Blog oder einen Podcast oder Instagram oder irgendwas Cooles?
Also selber gar nicht. Also ich habe den Twitter-Account, wo ich hin und wieder mal meinen Senf zum aktuellen Fußball-Weltgeschehen, was auch immer, abgebe. Ansonsten eher weniger. Ich habe vielleicht noch als Randnotiz als meine Diplomarbeit ein bisschen am Thema Dynamo geschrieben, auch ein bisschen.
Ach cool, zu welchem Thema da speziell?
Da ging es so ein bisschen in die Richtung Dynamo Dresden, auch als Teil der Stadtidentität also Dynamo Dresden ist da eben auch ein Teil und habe mich da auch ein bisschen mit der Fußballgeschichte hier in Dresden beschäftigt, auch mit der Vorgeschichte Dresdner SC der Einfluss der Staatssicherheit und des Innenministeriums und wie sich das so entwickelt hat. Und man kann auch viele Epochen, sage ich mal, der Dresdner Stadtgeschichte, so der letzten 100 Jahre, kann man auch gut am Fußball nachzeichnen, wie ich festgestellt habe. Und das war sehr interessant, sich da mal auch ein bisschen auf einer, sagen wir mal, wissenschaftlicheren Ebene als sonst zu beschäftigen.
Das klingt spannend, ja. Aber so weit wollen wir heute gar nicht zurückgehen.
Oh. Nee, Tagesgeschäft hat genug Geschichten.
Eigentlich wollen wir heute Ausblick auf das Spiel am Freitag geben, aber bevor wir tatsächlich auf den Freitag kommen, einmal ganz kurz zurück. Das Hinspiel bei uns am Millern-Tor ist ja schon ein paar Tage her. Was ist seitdem so passiert? Wie viele Toiletten habt ihr seitdem zerstört? Nein, die Hinrunde habt ihr als Tabellenelfter abgeschlossen mit 22
Richtig,
Punkten.
Ja.
Jetzt ist es so ein bisschen abwärts gegangen. Was ist da los bei euch?
Es hat sich also in der Hinrunde nach der Hinrunde, sag ich mal, war mein Fazit eigentlich auch noch so durchwachsene Saison. Könnte besser sein, könnte aber auch schlimmer sein, weil wir zu dem Zeitpunkt auch deutlich besser waren als zum Zeitpunkt der Vorsaison. Und Es hatte sich aber schon so ein bisschen in den letzten Spielen dann der Hinrunde auch ein bisschen abgezeichnet. Also ich glaube, so dieses 8-1 in Köln, ich wollte es im letzten VDS-Gespräch, wollte ich es noch gar nicht so wahrhaben damals, dass es so einen Knacks mit sich brachte. Da dachte ich so, die ein, zwei Spiele danach, die liefen dann eigentlich ganz, ganz gut wieder. Dachte ich, okay, das war ein Ausrutscher. Im letzten Moment muss man dann was wohl so ein bisschen Achtung Köln, Wortspiel, das ist der Anfang vom Ende. Dann kamen auch noch zwei Spiele kurz vor der Winterpause gegen Kiel zu Hause und dann auch in Paderborn, die fast noch schlimmer waren als Köln, gerade Paderborn, okay, weil wir da so chancenlos waren und uns da von Paderborn, die uns mit ihrem Konterfußball dort vorgeführt haben. Dort sind wir ins offene Messer gerannt und das fand ich vom Ergebnis fast noch schlimmer als Köln. Retten uns dann mit einem Sieg in Duisburg, aber in die Winterpause, aber in Duisburg hat zu dem Zeitpunkt auch so gut wie jeder gewonnen. Von daher durfte man das auch nie überbewerten und dann habe ich aber gehofft, dass vielleicht dass Mike Walpurgis, der ja zu dem Zeitpunkt noch Trainer war, jetzt die Winterpause Zeit hat, sich mal so ein bisschen auch mit der Mannschaft nochmal zusammenzusetzen und Themen anzusprechen. Und dann hört man ja auch immer so das typische Gelaber, naja, wir wollen uns jetzt wir wollen alles besser machen und dann kommen wir aus der Winterpause, spielen eine super erste Halbzeit gegen Bielefeld und
führt 3-1, ne?
Ja, 3-1, genau, und brechen dann in der zweiten Halbzeit völlig zusammen und auch gegen unseren durchaus erfolgreichen Ex-Trainer Uwe Neuhaus damals. Mhm. Dann nahm die SCH-Punkt so ein bisschen seinen Lauf, weil man dann gemerkt hat, so, dann war die Mannschaft verunsichert und der Trainer hat dann auch nicht mehr wirklich die kreativen Einfälle gehabt und man merkte, das hatte sich dann alles so ein bisschen abgenutzt. Und so, dass man jetzt unterm Strich, jetzt hatten wir mal ein paar gute Spieler auch dabei gehabt, jetzt auch durch den nochmaligen Trainerwechsel, dann jetzt gegen Köln oder gegen Aue waren das immer so ein paar Lichtblicke dabei, auch gute zweite Halbzeiten, wenn ich jetzt beispielsweise an Bochum denke, wo wir schon 2-0 zurückgelegen haben zu Hause, nochmal zurückkommen. Aber unterm Strich müssen wir sagen, war es jetzt keine wirklich gute Saison unterm Strich. Gut, wenn wir jetzt aus den letzten drei Spielen 9 Punkte holen, haben wir am Ende 45, dann sind wir aber immer noch unter dem Saisonziel, was wir uns gesetzt haben.
Was war das Saisonziel?
47 hatte Uwe Neuhaus mal ausgegeben am Anfang der Saison. Das werden wir definitiv nicht mehr erreichen, von daher können wir schon mal sagen, Saisonziel verfehlt.
Ja.
Jetzt einfach nur gucken, dass wir, sag ich mal, die 3-4 Punkte, die uns noch fehlen, um rechnerisch wirklich dann de facto wirklich sicher zu sein. Und dann uns da ein bisschen in die Sommerpause retten. Das ist, glaube ich, der Wunsch von jedem Dresdner, dass wir nicht mehr so in Abstiegsnöte geraten wie letztes Jahr, wo wir dann wirklich bis zum letzten Spieltag gezittert haben. Mhm. Obwohl wir lustigerweise letztes Jahr zu dem Zeitpunkt ja 3 Punkte mehr hatten. Und hatten wir aber nur 3 Punkte Vorsprung. Und jetzt haben wir eigentlich noch ein beruhigendes Polster für die letzten drei Spiele, aber wie gesagt, man sollte sich auch nicht ausruhen, deswegen wäre mir lieb, wir holen jetzt zeitnah noch den einen oder anderen Punkt und vielleicht holt Magdeburg nicht mehr so viele Punkte und Ingolstadt, dann, sodass wir da doch noch relativ entspannt in die Sommerpause gehen können.
Ja, es ist wirklich abgefahren, wie unterschiedlich die Saisons sind. Ne? Letzte Saison konnte man am letzten Spieltag war man mit 41 Punkten, glaube ich, noch nicht ganz sicher oder so. Also es war war ja wirklich ganz...
Aue mit 41 in die Relegation.
Oder? Ja, irgendwie sowas.
Wir knapp davor, also das war wirklich unfassbar.
40 Punkte hatten sie.
Oder genau. 40,
ja. Und genau. Fürth hatte auch 40 Punkte. Und ich glaube, am letzten Spieltag, ihr habt dann ja 41 am Ende gehabt, hätte es eben auch noch passieren können, dass man mit 41 Punkten nicht sicher ist. Irgendwie war da ganz Holland in Not und wir auch.
Wir haben das letzte Spiel sogar noch verloren. Und ich hab vorhin nochmal nachgeguckt, ihr wartet sogar, ich glaube, am 31. Spieltag wart ihr, glaube ich, noch auf dem Relegationsplatz oder so letzte Saison. Also das war auch...
St. Pauli.
Genau. Das war mir jetzt auch nicht mehr so bewusst.
Letzte Saison war Abstiegskampf pur, also bis zum letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag, glaube ich. Das war schlimm. mag ich nicht so gern dran zurückdenken.
Ja, aber dafür könnte er ja jetzt noch so zumindest so mit einem halben Äugchen noch ein bisschen nach oben schielen, wenn
die anderen Quatsch. Nicht wollen. Diese ständige Aufstiegsangst, das ist ja furchtbar bei uns. Nee, ja, natürlich rechnerisch ist das noch möglich. Faktisch nicht wirklich. Also mit ganz viel Glück landen wir am Ende der Saison doch noch vorm HSV. Das war ja so für viele das ausgewiesene Saisonziel. Halte ich aber auch für extrem unwahrscheinlich. Selbst wenn es so kommt, gibt es ja eben mit Heidenheim, Union Berlin und Paderborn noch drei weitere Anwärter auf die Plätze 2 und 3. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir da noch den Relegationsplatz, also rein rechnerisch ist sogar für uns noch der zweite Platz drin, aber es ist alles Quatsch. Sehr interessant, wie eng das da oben ist. Ich glaube, es war lange nicht so einfach, mit wenigen Punkten aufzusteigen wie dieses Jahr.
Das stimmt.
Ja. Umso erstaunlicher, dass sich Mannschaften wie der HSV, die irgendwie einen dreimal so teuren Kader haben wie wir, damit so schwer tun.
Ja, gerade Köln auch, ne? Ich meine, das sind du hast zwei absolute Top-Clubs eigentlich da drin, auch vom Etat her, und hast dann trotzdem Union und Paderborn und Heidenheim auch, für mich ganz große Überraschungen, die da den Mannschaften da schwer machen. Auch das Kiel nach der guten letzten Saison doch wieder recht weit
hoch. Nochmal so eine gute Saison, ja.
Das genau, das damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ne? Also schon sehr interessant, die zweite Liga.
Also und Köln habe ich immer dran geglaubt, dass die ganz sicher Erster werden und ganz klar aufsteigen. Glaube ich auch immer noch dran. Nur weil sie jetzt gerade eine kurze Pause eingelegt haben, heißt das nicht, dass sie jetzt noch irgendwie da absacken. Hamburg,
in Dresden würde man sagen, Pause zum richtigen Zeitpunkt. Ne?
Hamburger Stadtnachbar überrascht mich nicht, dass die ins Straucheln kommen, weil die halt zweite Liga noch nicht kennen. Hatte ich auch am Anfang der Saison gesagt. Aber darum wirklich geht's nicht mehr, für uns nicht. So, für euch geht's noch so ein bisschen gegen den Abstieg. Das heißt, wenn ihr am Freitag gewinnt, seid ihr so gut wie sicher.
Das ist relativ sicher, genau.
Ja, sicher. Also dann sind ja nur noch zwei Spiele. Ihr habt jetzt 6 Punkte Vorsprung. Da müsste Magdeburg ja auch gewinnen, quasi immer noch die rechnerische Möglichkeit für euch auf den Relegationsplatz offen zu halten. Ja, jetzt sind wir doch schon bei Freitag. Nee, da wollte ich noch gar nicht hin. Kadersituation bei euch. Also erstmal, Ausgangslage ist ja bei euch viel Licht, viel Schatten, Rehabilitation gegen Köln sozusagen, aber trotzdem viele Niederlagen oder 0-0 unentschieden kassiert. Ihr habt Trainer gewechselt, wann zuletzt?
Fiello ist jetzt mittlerweile auch schon wieder 7 Spiele im Amt, also
Christian im Februar, Fiel, ne?
Genau, nach dem Spiel in Darmstadt hat man dann nochmal den Wechsel vorgenommen. Hat jetzt auch schon 7 oder 8 Spiele jetzt auch schon wieder hinter sich. 2 verloren, 2 gewonnen. Sagen wir mal, spiegelt so ein bisschen auch die durchwachsene Saison, glaube ich, auch wieder. Aber zumindest, wie ich es schon eingangs schon erwähnt habe, hat er zumindest auch durch seine motivierende Art vielleicht doch noch den ein oder anderen Prozentpunkt da aus den Spielern rausgekitzelt, dass wir zumindest dann gerade die Spiele gegen Köln und Aue, die natürlich auch das eine, weil es eben der souveräne Tabellenführer ist, das andere halt Aue, weil es ein Derby ist, weil es, sag ich mal, auch für die Fans ein unglaublich wichtiges Spiel ist dort hat er, glaube ich, auch da ein bisschen ein paar Prozentpunkte rauskitzeln können, sodass wir da die wichtigen Punkte geholt haben. Ja, ist natürlich noch viel Luft nach oben, trotz allem. Ja.
Trainerwechsel hatten wir ja auch. Jost Luhukay, seit 3 Spielen jetzt den neuen Trainer. 1 gewonnen, 1 unentschieden, 1 verloren. in einer anderen Reihenfolge, aber ja, schauen wir mal. Es ist noch so ein bisschen Einarbeitungszeit gerade. Gestern gab es, oder war das gestern oder heute, gab es eine ganz aktuelle Meldung zu eurem Kader. Und zwar hat euer junger Star-Torwart, der Herr Schubert, sein Angebot, den Vertrag zu verlängern, nicht angenommen.
Genau.
Das ist ein großer Rückschlag für euch, oder?
Ja, ne, auf jeden Fall. Vor allem, weil es auch ein bisschen die ja, weil es, sag ich mal, auch die Fanseele ein bisschen im Markt trifft, weil Schubi natürlich auch ein Spieler war, der in den letzten Jahren natürlich auch vom Verein so als der Mann für die Zukunft auch so ein bisschen gefeiert wurde, ja, mal fast schon sagen. Wir hatten ja in den letzten Jahren schon einige schmerzhafte Abgänge, auch mit Stefaniak letztes Jahr, Niklas Hauptmann. Sind ja doch einige Jungs jetzt auch in den letzten Jahren da auch aus dem eigenen Nachwuchs hochgekommen. Und bei Markus Schubert war es noch ein bisschen was Besonderes, ne, weil er galt schon ziemlich früh, schon mit 15, 16, als er in den Verein kam, schon als Riesentorwarttalent, auch im Ostfußball. Und da war auch schon das ein oder andere Mal RB Leipzig auch an ihm dran im Nachwuchs. Und er hat sich dann immer für Dynamo entschieden. Und Dynamo hat ihm dann auch eine klare Perspektive aufgezeigt, hat gesagt, hier, du bist unser Mann für die Zukunft. Wir hatten dann drei Jahre lang eigentlich auch nur Leittorhüter aus der Bundesliga uns geholt, einmal mit Janis Blaswig und dann zwei Jahre Marvin Schwebel, wo man gesagt hat, wir holen jetzt hier keinen etablierten Torwart, dem wir jetzt hier einen Fünfjahresvertrag geben, sondern wir schauen immer von Saison zu Saison und leihen uns dann lieber einen Torwart aus und weil wir wollen auf dich setzen. Und man hat ihm dann auch vor drei Jahren die als eigentlich dritter Torwart, der noch war, die Nummer 1 gegeben, was ja auch ein Zeichen war. Ja. Und hier, du bist unser Mann, und jetzt hat er auch natürlich auch durch ein bisschen Glück. Letztes Jahr war Marvin Schwebel lange verletzt, dann war er schon mal ein Vierteljahr die Nummer 1. Diese Saison hat sich in der Sommerpause der Tim Boss, der eigentlich als Konkurrent geholt wurde, auch früh verletzt, sodass er mehr oder weniger konkurrenzlos dann auch die Nummer 1 wurde. Dann auch durch gute Spiele in der Hinrunde. Also ich denke da gerade so an Spiele in Bochum beispielsweise, dann schon unter Mike Walpurgis, wo er uns wirklich den Sieg eigentlich fast im Alleingang dort sichert, durch seine Paraden auch zweimal in die Kicker-Elf gewählt wurde. Und hat er einen Riesenschritt gemacht, und aber wie das dann halt so ist im Fußball, hat er auch schon U-Nationalmannschaft gespielt, und da werden natürlich auch andere Vereine auf ihn aufmerksam, und Vertrag lief nun mal aus jetzt bis 2020, man hat es nicht geschafft, den Vertrag eher nochmal zu verlängern, oder beziehungsweise läuft 2019 aus, genau, jetzt im Sommer, und man hat es verpasst, dort rechtzeitig den Vertrag dann nochmal zu verlängern. Und dann hast du natürlich dann die Diskussion, und die ging natürlich dann, gerade dann zum Ende der Hinrunde ging die Diskussion natürlich los. Im Sommer läuft der Vertrag aus, was machen wir, und Dynamo würde ihn gerne halten. Und dann natürlich sitzt natürlich auch dann die Spielerseite auch mit dem Berater ein bisschen am längeren Hebel, und da hat man den Verein ein bisschen warten lassen, ein bisschen zappeln lassen. Und jetzt hat Dynamo irgendwann sich auch eine Deadline gesetzt und hat gesagt, wir können jetzt auch nicht ewig warten, weil wir müssen ja auch planen für die neue Saison. Und jetzt hat man dort reinen Tisch gemacht und hat gesagt, von unserer Seite, Deadline ist abgelaufen, und auch der Spieler hat signalisiert, ich habe jetzt hier keine Zukunft, also ich sehe jetzt keine Zukunft mehr beim Verein. Und dann ist natürlich, das lässt dann natürlich die Fanseele ein bisschen hochkochen, und gerade im Fall Schubert, ne, der Verein hat ihm dort wie kaum einen anderen Spieler in der Vergangenheit dort gefördert und hat ihm sogar eine Ausbildung ermöglicht. Also Schubert hat ja hier drei Jahre auch als eine kaufmännische Ausbildung auch im Verein gemacht, ist also auch für die Zukunft quasi auch vom Verein da ein bisschen unterstützt worden. Und das nehmen ihn natürlich jetzt viele übel, dass er den Verein dann so hingehalten hat. Dann sagen natürlich auch, muss man sagen, dann vielleicht auch zu Recht, dass der ein oder andere dann sagt, dann hättest du wenigstens, wenn du nicht verlängern willst, das vielleicht schon im Winter sagen können. Und den Verein lässt man dann nicht so zappeln. Auf der anderen Seite ist es im Fußball nun mal so, dass die Welt den Spielern nun mal offen steht, und wenn man woanders erfolgreicher und vielleicht auch den ein oder anderen Euro mehr verdienen kann, dann als junger Mensch mit 20, 21 Jahren, dann nimmt man, und das hat ja nichts mehr, ist ja auch unabhängig vom Alter, ich glaube, das will eine Perspektive für sich sucht ja jeder irgendwo im Leben, und deswegen verstehe ich dann irgendwo auch die Spielerseite. Aber es ist natürlich, gab jetzt auch gegen Ingolstadt ein paar unschöne Spruchbanner und Gesänge, wo es dann auch von Spielerseiten da auch Kritik kam. Ist klar.
Von Spielerseiten?
Ich war ja selber im Stadion gewesen in Ingolstadt. Die Mannschaft ist nach dem Spiel nicht in die Kurve. sich für den Support zu bedanken. Und es gab dann auch einige kritische Worte auch von Sören Gonter, der sich da in die Richtung geäußert hat, dass ihm das nicht gefällt, wenn Fans sich dahingehend auch äußern und ein Spieler dann so niederschreien, so, okay. Niedermachen mit einem Banner, genau.
Ja, ja.
Gibt es auf beiden Seiten, gibt es da Argumente. Ich bin jetzt persönlich auch kein Freund von solchen Schmähbannern, aber gut, okay, die Ultras haben heute wieder ihre Meinung dazu gepostet und haben gesagt, wenn ein Spieler, der so gefördert wird vom Verein, dann quasi auch ein bisschen drum bettelt, dann, ja gut, muss nicht jeder der Meinung sein, ich habe da auch ein bisschen eine andere Meinung, aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen, wenn die Fanseele aktuell ein bisschen kocht, sagen wir mal so.
Ja, gut. Okay, aber also er wird ja trotzdem spielen, wahrscheinlich, am Freitag.
Also ich gehe mal auch davon aus, obwohl ich auch mit mir also selber so schon für mich selber so diskutiert habe, ob das Sinn macht. Ich meine, wenn ein Gästeblock in Ingolstadt mit 2000 Leuten, das ist schon und den eigenen Spieler ausbuht und pfeift, das ist schon krass. Aber wenn ich mir das in einem ausverkauften Stadion 30.000 am Freitag vorstelle, das verunsichert ja glatt dann auch eine ganze Mannschaft mit und ist schwierig, glaube ich. Also ich möchte jetzt nicht in der Haut des Trainers stecken und das entscheiden. Auf der anderen Seite willst du natürlich dir auch nicht reinreden lassen von irgendeiner öffentlichen Meinung, sondern du willst ja auch als Trainer die beste Mannschaft spielen lassen. Schwierige Entscheidung. Also ich möchte sie nicht treffen.
Okay. Eine andere Entscheidung ist ja, was eigentlich mit Benatelli ist. Den habe ich jetzt bei euch in der letzten Zeit mal im Kader gesehen, aber irgendwie selten auf dem Platz. Der wird ja im Sommer zu uns wechseln.
Ja.
Was ist eigentlich mit dem? Also spielt keine Rolle oder ist der verletzt oder was war mit dem?
Scheinbar nicht so bei Fiello auch im Fokus. Also unter Mike Walpurgis war er mehr oder weniger gesetzt. Mhm. Hat aber auch nicht so die, hat aber jetzt auch in den letzten Wochen nicht mehr so die Konstanz auch gezeigt. Und ist einfach jetzt auch außen vor gewesen.
Spielt also, gerade keine Rolle.
Weiß ich jetzt selber, der Trainer wird da seine Gründe haben. Und ich muss aber sagen, ich habe ihn jetzt auch die letzten Wochen nicht vermisst, muss ich da ehrlich sagen.
Na gut, naja, dann ist das vielleicht auch nicht so eine schwierige Entscheidung, ob er jetzt gegen uns aufläuft oder nicht.
Ja.
Das ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, wenn jemand den Wechsel zum gegnerischen Verein, also wahrscheinlich auch eher so für den Support schwierig, ne? Ich meine, mit Schmähbannern kennen wir uns beim FC St. Pauli ja auch aus. Der Herr Duziak wird ja zum Stadtrivalen wechseln und
da gibt es dann auch
unschöne Szenen, aber ja, letztendlich wahrscheinlich gehen die Spieler allesamt und auch die Trainer damit deutlich professioneller um als
wir Fans. Wir haben ja auch ein anderes Beispiel im Kader mit Erich Berko, der ja auch früh in der Rückrunde jetzt schon seinen Wechsel zu Darmstadt bekannt gegeben hat. Und der blüht ja jetzt nach dem Trainerwechsel nochmal richtig auf.
Mhm.
Also gegen Köln 2 Tore gemacht, in Aue das entscheidende 3-1 gemacht und dort auch mit ordentlich Zug zum Tor, hat jetzt auch eine Position wieder gefunden, eigentlich ganz vorne im Sturm. Unter Mike Walpurgis hat er teilweise als Rechtsverteidiger aushelfen müssen. Das hat ihm dann so gar nicht gelegen.
Mhm.
Hat er zwar noch das Beste draus gemacht, aber jetzt Fiello hat da für ihn auch wieder eine bessere Position gefunden und da blüht er nochmal richtig auf. Ist schon fast dann am Ende wieder schade, dass er dann den Verein jetzt, wo es am besten wieder läuft, dann auch wieder verlässt. Aber wie gesagt, es gibt da auch nicht jeder Spieler, der seinen Wechsel bekannt gibt, spielt dann automatisch schlechter. Also das,
nein, natürlich nicht.
Ja.
Gut, gibt es sonst noch was zum Kader irgendwie Aktuelles?
Vielleicht für das Duell am interessantesten, dass Sören Gonter sich jetzt wieder verletzt hat.
Ach nee.
An der Rippe, ja.
Ach Mensch, schade.
Das heißt, er hat sich die Rippen gebrochen und wird da auch entsprechend jetzt erstmal pausieren müssen.
Und das in dem Alter.
Ja. Entschuldigung. Meine, ist ja auch so ein bisschen, war ja auch häufig verletzt, auch bei uns hat er schon ein halbes Jahr, ist ja schon fast ein ganzes Jahr ausgefallen mit Kreuzbandriss und jetzt zum Saisonende wahrscheinlich auch schon wieder komplett raus. Ist, glaube ich, für das Spiel die interessanteste Personalie, weil es natürlich auch euer Kapitän war.
Und, genau.
Der hätte sich bestimmt auch sehr auf das Spiel gefreut bei uns im Stadion. Ja, ansonsten unser Captain nach wie vor raus mit Marco Hartmann, sich aktuell auch mit muskulären Problemen immer weiter plagt. Zieht sich auch so ein bisschen durch die ganze Saison bei Harty. Daran macht man auch so ein bisschen fest. Also er hatte vor zwei Jahren eine konstante Saison, wo er konstant fit war. Da lief es auch ganz gut dann mit dem fünften Platz. Und jetzt seit zwei Jahren brechen wieder seine ganzen kleineren Verletzungen auf, wo er dann mal zwei Spiele dabei ist und dann mal wieder drei Spiele nicht. Und das merkt man so ein bisschen, dass diese Führungspersönlichkeit dann auch ein bisschen fehlt in der Mannschaft. Jetzt habe ich gerade noch kurz vor unserem Telefonat hier gelesen, Barış Artık auch noch mit einer Knieprellung heute ausgefallen beim Training. Ja, also könnte besser laufen, dafür auch wieder zwei Spieler zurück mit Yannick Müller und auch unserem zweiten Torwart Tim Boss. Aber gut, inwieweit die jetzt nach einer langen Verletzung da schon eine Alternative fürs Pauli-Spiel sind, das wage ich zu bezweifeln. Aber ja, gut, jetzt soweit das vielleicht soweit zur aktuellen verletzten Situation.
Ja, bei uns gibt es natürlich auch noch irgendwie eine tagesaktuelle Meldung. Christopher Buchtmann hat sich im letzten Spiel eine Adduktorenzerrung zugezogen. Wird auch ausfallen, wird nicht mitfahren nach Dresden. Genau, und ansonsten ist unser Verletztenlager natürlich auch gut gefüllt. Ne? Angefangen mit Fährmann, der uns jetzt schon die ganze Rückrunde fehlt. Dann unseren beiden nominellen Innenverteidiger mit Zierreis und Avivor sind nicht dabei. Das heißt, ja, das spielt auch eine ständig wechselnde Elf. Und durch den neuen Trainer, der ja auch etwas anders spielen lässt als Kautschinski, unter Luhukay spielen die Spieler in deutlich höherem Pressing und ein deutlich aggressiveres Spiel jetzt. Ja, so ein bisschen Wundertüte, was dann jetzt passiert. Apropos passiert, genau, ich habe es gerade schon angedeutet, unter Luhukay spielt St. Pauli eigentlich ein relativ hohes Pressing. Jetzt im letzten Spiel war es sogar, hat Tim das im Millerntonen-Blog in der Taktikecke beschrieben als das Hoffen auf den zweiten Ball. Also kaum irgendwie Aufbauspiel, kaum Ballzirkulation, ganz wenig Ballbesitz, ganz wenig gespielte Pässe. Und das mit dem entsprechenden Erfolg, dass wir halt vier Tore gemacht haben. Leider haben wir auch drei gefangen. Aber ja, was glaubst du, wie wird das Spiel bei euch in Dresden aussehen? Also das war jetzt ein Heimspiel, wo es so gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, ob Lukai da einen Unterschied macht oder was erwartet uns in Dresden?
Also ich gehe davon aus, auch dass jetzt auch nach dem Spiel jetzt in Ingolstadt, dass da auch nochmal angesprochen wird, dass wir, denke ich, da auch wieder auch ein Stück weit aktiver wieder spielen. Generell muss man sagen, dass nach dem Trainerwechsel Fierlo doch wieder auch deutlich aktiver spielen lässt, als es bei Mike Walpurgis der Fall war, der ja doch eigentlich den Grundstein seiner Arbeit eigentlich eher auf solide Abwehrarbeit legen wollte und auch häufig mit einer Fünferkette und davor noch mit vier zentralen Spielern manchmal gespielt hat. Und das hatte dann zur Folge, dass ja, das Offensivspiel wirklich lahmgelegt wurde. Und wir haben ja eigentlich auch, sag ich mal, auch Leute, gerade wie in Artik, wie in Duljevic, die da auch gerne mal selber auch mal in 1-gegen-1 gehen. Und das hat man gemerkt, dass denen das auch nicht so gepasst hat. Und jetzt unter Fierlo merkt man, dass er unter Uwe Neuhaus da auch ein bisschen zugeguckt hat, als er noch Trainer war, lässt schon deutlich aktiver noch wieder Fußball spielen. Und wie ich schon angesprochen hatte, hatte auch wieder für Erich Bergo beispielsweise wieder eine offensivere Position gefunden. Mhm. Hat es auch ein bisschen geschafft, die Abhängigkeit von Moussa Kone ein bisschen zu mindern. Also ich fand gerade jetzt gegen Köln mit Duljevic und Berko, das hat super funktioniert. Da war Kone sogar suspendiert. Zeitweise hatte man das Gefühl, ohne Kone da vorne, der mal die Tempoläufe geht gar nichts. Und da muss man sagen, sieht man schon eine gewisse Änderung nach dem Trainerwechsel. Also ich erwarte jetzt auch am Freitag ein sehr aktives Spiel von uns, also auf jeden Fall mit einem höheren Ballbesitzanteil. Muss man jetzt schauen, wie sich das Spiel entwickelt. Natürlich, wenn wir jetzt, sage ich mal, früh 1-0, 2-0 in Führung gehen und St. Pauli natürlich dann auch ein bisschen unter Druck steht, dann kann sich das natürlich dann auch drehen. Gegen Köln zum Beispiel hat man ja am Ende nur 30% Ballbesitz oder so, aber das lag natürlich auch daran, dass wir das ganze Spiel eigentlich geführt haben und da aus einer ruhigeren Position das Spiel gegen den Tabellenführer angehen konnten und sozusagen den Spielball an Köln weitergeben konnten. Aber ich gehe mal davon aus, zumindest werden wir eine sehr aktive Anfangsphase erleben, weil ich denke, die Mannschaft will auch eine Reaktion zeigen und wird das auch vom Trainer mit auf den Weg bekommen. Und dann muss man schauen, wie sich das Spiel dann entwickelt, ob vielleicht eine Mannschaft dann auch früh in Führung gehen kann. Und das wird, glaube ich, das Spiel dann auch bestimmen.
Wie ist das mit Gonta? Werdet ihr den positionsgetreu ersetzen? Also die letzten Spiele waren ja mit 3 Innenverteidigern gespielt.
Genau, also es ist jetzt auch, ich glaube, Dubic war beim letzten Mal, glaube ich, gelb gesperrt, wenn ich mich nicht recht entsinne. Der kommt jetzt wieder zurück. Also dann haben wir Ballas und Wahlquist hatte letztens, glaube ich, auch in der Viererkette hinten gespielt. Also ich denke, da wird Dumic 1-1 reinrücken. Ich denke mal, Yannick Müller wird nach der langen Verletzung wird jetzt noch keine Alternative sein, aber das wird sich, glaube ich, 1-1 ausgehen hinten.
Okay. Gut. Was habe ich noch für Fragen? Drumherum, genau. Ich hatte es vorhin schon ironisch angedeutet, zerstörte Toiletten, das Hinspiel. Anscheinend hat Dynamo Dresden immer, wenn sie nach Hamburg kommen, irgendwie sind sie on fire. Was erwartest du von unserem Besuch, wenn St. Pauli nach Dresden kommt? Es gab da vor Jahren mal eine Szene, dass irgendwie der Spielerbus vom FC St. Pauli da von Dynamo-Fans mit Steinen beworfen ist oder mit Flaschen oder so. Da habe ich dann aber lange nichts mehr von gehört. Wie sieht's da jetzt aus? Risikospiel, ganze Stadt abgesperrt oder was gibt's da zu erwarten?
Ja gut, in Dresden ist immer die Stadt abgesperrt, wenn Dynamo spielt. Das hat die Vergangenheit hier so mit sich gebracht. Ich meine, da brauchen wir auch kein ich meine, euer Geschäftsführer war jetzt vor ein paar Wochen hier bei einem Talk hier in Dresden auch gewesen, hat er gesagt, unsere beiden Vereine pflegen ja seit Jahren eine große Fanfreundschaft, natürlich ein bisschen ironisch auch. Und da müssen wir uns nichts vormachen, dass es jetzt hier keine rauschende Familienfeier wird.
Kein Kaffeekränzchen.
Ich gehe mal davon aus, es gab ja in der Vergangenheit auch die ein oder andere Bettelei mit dem ein oder anderen Spruchbanner, wo nicht immer ganz so coole Sachen da drauf standen.
Du meinst Battle und nicht Bettelei.
Ja, genau, ein Battle, genau. Ich würde es jetzt nicht ausschließen wollen, dass wieder was in die Richtung kommt. Das gehört wahrscheinlich auch dazu. Gut, wegen mir brauchst du es nicht, aber ja. Aber gut, man muss halt auch so sehen, in den Fanszenen sucht man sich halt auch immer ein bisschen die größte Reibefläche des Gegners und ich meine, der Dresdner, der geht steil, wenn er was vom 13. Februar liest und andersrum finden unsere dann auch immer wieder ein paar Angriffspunkte Und so geht das ja schon seit einigen Jahren hinterher. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir am Freitag da ein kleines Kapitel wieder hinzufügen. Ich persönlich kann darauf verzichten, aber wie gesagt, ich würde es jetzt nicht ausschließen wollen, sagen wir mal so.
Ja. Aber du hast jetzt noch nicht irgendwelche Pläne gehört, was jetzt konkret passieren wird. Ich glaube, du bist ja auch in der Ultraszene nicht drin, oder? Also wenn ich dein Twitter-Feed verfolge, dann
gar nicht, nee.
Also scheinst du eher auf einer anderen Welle zu fahren.
Ich verfolge das auch nur lose. Natürlich interessiert man sich auch dafür und ich meine, wir haben auch unsere Ultraszene ist ja auch jetzt nicht die ist ja auch nicht die unbekannteste und gerade auch gerade jetzt im Thema auch DFB und sind sie ja natürlich auch sehr aktiv und haben jetzt auch setzen sich da auch sehr dafür ein, auch die restliche Fanszene auch mitzunehmen. Das finde ich auch immer gut. Da gibt es auch immer im Jahr zwei, drei Sitzungen dann auch nach dem Spiel, wo sich dann die Fanszene, die sich interessiert, dann auch nochmal im K-Block treffen kann. Und dann gibt es auch nochmal eine Ansprache von den Ultras. Also wir machen schon sehr, sehr viel. Und jetzt auch, wir hatten jetzt einen Traditionstag gehabt, wieder vor 3 Wochen. Das ist jetzt auch schon das dritte Mal gewesen, auch von den Ultras mit organisiert, wo sie versuchen, auch den Nachwuchs ein bisschen mitzunehmen und auch in die Tradition des Vereins ein bisschen einzuführen und dann auch so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und auch bei der ganzen Diskussion Anstoßzeiten, DFB und jetzt auch Fußball-WM, Katar und so weiter. Da sind sie auch immer die mit als führende Szene auch in Deutschland da auch den Finger mitheben und sicherlich das ein oder andere Mal kann man sicherlich streiten, dass da auch Grenzen überschritten werden aber ich finde schon, dass da auch sehr oft ihnen dann auch Unrecht getan wird. Zerkloppte Toiletten sollte man jetzt auch nicht bei den, ich weiß, dass das auch nicht ganz ernst gemeint war von dir, aber das sollte man jetzt auch nicht auf dem Ultras dann abladen, weil kotzt das auch, denke ich mal, viele genauso an, die könnten da auch drauf verzichten. Von daher, Ich beobachte das von außen, was Ultras angeht, aber muss sagen, dass ich das schon auch sehr versuche, dann auch differenziert einzuschätzen aber eben jetzt auch nicht alles Negative bei den Ultras abladen.
Nee, um Himmels Willen. Die Diskussion haben wir intern im Verein ja auch gerade. Wie gehen wir mit den unterschiedlichen Fangruppierungen um? Finde ich ganz interessant, dass es bei euch ähnlich ist. Und auch interessant ist ja, dass es thematisch bei euren und bei unseren Ultras häufig in die gleiche Richtung geht. Ne? Also zum Thema faire oder fangerechte Anstoßzeiten. Da setzt sich ja bei uns nicht nur die Fanszene ein, sondern auch der Verein selbst. Mit Andreas Rettich natürlich irgendwie an vorderster Front. Mal gucken, durch wen wir ihn dann zur nächsten Saison ersetzen. Der verlässt uns ja leider.
Ja.
Gut, schauen wir einfach mal. Hoffen wir, dass wir irgendwie fair miteinander umgehen, dass man sich gegenseitig anfrotzelt oder so. Ich habe ja jetzt gelernt, dass dieses Dresden-Fans greifen die Frauen in unserer Ultra-Gruppe an, dass das eher eine Frotzelei ist. Ich finde es irgendwie eine ziemlich unanständige Frotzelei, allem wenn dann die Spruchbänder. Also das sehen ja nicht nur die unsere Ultra-Frauen, sondern eben alle Frauen im Stadion und dann ist es halt echt so, also meine Frau war auch mit im Stadion beim Heimspiel gegen euch und das ist dann so erstmal so, okay, was genau soll das? Schwierig einzuschätzen für den Rest der Fanszene. So, und der kann einem natürlich auch egal sein, der ist unseren Ultras auch manchmal egal, der Rest der Fanszene, aber macht das Ganze nicht einfacher. So.
Ja, ich meine, ich war jetzt auch, wenn man mal ein bisschen wenn man mal ans Wochenende zurückdenken, gab es ja auch beim Ruhr-Derby da das ein oder andere Geschmacklose. Wahrscheinlich gehört's in der Szene dann irgendwo dazu. Ich glaube, da stehen wir zu weit außen wahrscheinlich, um das wirklich im Detail dann auch nachvollziehen zu können. Wie gesagt, es ist halt einfach so, dass sich die Szenen untereinander natürlich, wie ich das schon gesagt habe, die größte Reibefläche suchen. Und dann sucht man sich das raus, wo man den Gegner am besten kitzeln kann. Und die Szenen untereinander lachen dann am Ende vielleicht auch über den Gag des anderen und sagen, Mensch, habt ihr aber ihn rausgerissen. Und wenn man jetzt nicht in der direkten Ultraszene involviert ist, dann guckt man da ein bisschen pikierter drauf.
Stimmt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich so tief bin ich da nicht drin. Und dann kann man da nur von außen drauf schauen. Gut, haben wir noch was vergessen? Müssen wir uns noch auf irgendwas vorbereiten für Freitag? Hast du noch letzte sachdienliche Informationen? Wen müssen wir unbedingt aus dem Spiel nehmen? Und worauf sollen wir achten?
Ja, ne, wenn ich das jetzt sagen würde, Jos Luokai hört bestimmt...
Der hört hier nicht zu.
Deswegen, nee. deswegen würde ich da schon mal keine Tipps geben. Aber ich hoffe einfach, das ist ist jetzt für beide Mannschaften nicht mehr in Anführungszeichen mehr hochdramatische Spiel. Da, ich meine, wir haben immer noch 6 Punkte Vorsprung. Eure Situation hatten wir ja auch schon angesprochen. Von daher ist vielleicht jetzt, steht vielleicht jetzt keine der beiden Mannschaften jetzt von der ersten Minute an wirklich sehr unter Druck, so dass wir vielleicht Freitagabend dann im Dämmerlicht des Vorabends dann vielleicht einen schönen Frühlingskick uns angucken können und dass wir vielleicht mehr am Montag über das Sportliche reden können als über andere Themen. Das würde ich mir wünschen fürs Spiel und
Wunderbar, das ist doch ein schöner Abschluss, geht mir genauso. Nach dem Spiel haben uns noch weitere Gäste eingeladen, weil ich leider nicht nach Dresden kommen kann zum Spiel. Aus der restlichen Millanton-Mannschaft leider auch niemand. Da hat sich schon jemand gemeldet, die haben noch nicht ganz zugesagt, aber da werden wir schon jemanden finden. Dann, du wirst aber im Stadion sein, ne?
Auf jeden Fall. Heimspiele sowieso fast jedes, wenn ich gerade die Mama Geburtstag, ihren 50. Geburtstag feiert, wie letztes Jahr im November, bin ich eigentlich immer da.
Alles klar. Und wir haben Mai und nicht November. Dann, ne? Heute ist ja Walpurgisnacht, morgen ist der 1. Mai.
Genau, da freut sich jeder Dresdner.
Alles klar, gut, dann auf ein gutes Spiel. Hoffen wir, dass wir uns dann nach dem Spiel zur trauten Runde wieder zusammenfinden.
Auf Clemens, jeden Fall.
Herzlichen Dank schon mal für diese
Hat
Runde.
Hat mich gefreut, sehr gerne.
Nächsten Mal, Dankeschön.
Wunderbar, tschüss.
Tschüss.